Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein großer erster Satz, der in diesen Tagen wieder viel zitiert wird, denn morgen feiert unser Grundgesetz ja 75. Geburtstag, eine Verfassung, hinter der nach wie vor 4/5 der Deutschen stehen. Gleichzeitig sehen mehr als die Hälfte unsere Demokratie bedroht. Wir sprechen gleich über einen Stresstest zum Grundgesetz, der schon mal auf der Theaterbühne zu sehen war und morgen wieder gezeigt wird. Der Film über die frühere israelische Premierministerin Golda Meir wurde heute Abend in Frankfurt nun doch gezeigt, unter streitbaren Umständen, über die wir reden in dieser Fazitausgabe. Und Marco Goecke hat ein neues Engagement als Ballettchef in Basel. Das ist der Mann mit der, genau, Hundekotattacke, die es sogar in diesem Jahr aufs Theatertreffen geschafft hat.
23. Juni 2023. Betreff: Neue Vorstellung, nächste Spielzeit. Liebe Leute, ich habe eine mega gute Idee für unser neues Ensemblestück. Ich habe gerade auf Deutschlandradio Kultur eine Sendung über Kunstkritik gehört. Der Beitrag war jetzt nicht so dolle, aber ich musste daraufhin nochmal über den Hundekotvorfall von diesem Choreografen auf die Kritikerin nachdenken.
Schön, wenn unser Sender zum Nachdenken einlädt. Vielleicht tut es das Gespräch dazu auch gleich. Marco Goecke, der Name hat es im vergangenen Jahr auch außerhalb der Tanzszene zu Bekanntheit gebracht. Er war es, der während einer Premiere mit Hundekot auf die Tanzkritikerin Wiebke Hüster losging. Es folgten eine Anzeige. Goecke verlor seine Stelle als Ballettdirektor in Hannover. Einige, nicht alle Tanzkompanien strichen seine Stücke aus den Spielplänen. Am Ende wurde das Strafverfahren gegen Geldauflage eingestellt und die Kritikerin verzichtete auf eine zivilrechtliche Schmerzensgeldklage gegen den Künstler. Fragte man sich zu Beginn des Skandals, ob dieser Mann überhaupt irgendwann noch einmal engagiert wird, so wirkt er inzwischen an Häusern wieder als Gastchoreograf und, wie heute bekannt gegeben wurde, ab Sommer 2025 übernimmt er den Posten als festangestellter Ballettdirektor in Basel. Im Studio ist unsere Ballettkritikerin Elisabeth Nehring. Eine interessante Nachricht auf jeden Fall. Wie beurteilen Sie das?
Also mich hat das jetzt auf jeden Fall überrascht. Ich habe auch im ersten Moment, als ich das gehört habe, so gedacht, oh, das ist aber sehr früh. Ich habe auch ein bisschen Bauchschmerzen. Ich bin da sehr ambivalent damit. Habe heute sehr aufmerksam auch der Pressekonferenz gelauscht. Verstehe da auch verschiedene Seiten. Aber ja, also ambivalent ist auf jeden Fall das richtige Wort für das Gefühl, was gerade in mir waltet.
Zeigt es vielleicht auch, wie schnell jemand, der so entgleist ist, dann doch ja rehabilitiert wird? Denn so eine neue Anstellung als Ballettdirektor, das kann man schon als Rehabilitation bezeichnen, oder?
Ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es in jedem Fall so wäre. Jemand, der weniger berühmt ist, der weniger auch künstlerisch mitbringt, hätte da ganz sicherlich einen ganz anderen Stand. Der Intendant Benedikt von Peter hat ja heute das vorgestellt und natürlich auch den Elefanten im Raum gleich genannt. Er hat dann aber auch gesagt, Marco Goecke sei einer der wenigen Choreografen, die eine unverwechselbare Ästhetik haben und den Tanz nach vorne bringen. Und genau das wünsche er sich für das Ballett Basel. Und dass Goecke nur nach Basel kommt, sei ein großer Glücksfall. Und eben diesen Vorfall, wie immer gesagt wurde, das wurde nach einer Viertelstunde angesprochen. Und er hat gesagt, das haben wir natürlich nicht ignoriert. Wir haben uns wirklich lange Zeit damit beschäftigt. Wir haben mit dem Verwaltungsrat gesprochen, mit dem Team, mit Marco. Wir haben ihn kennengelernt als jemand, der extrem bereut hat. Die beiden kennen sich wohl seit 20 Jahren. Und es hat jetzt offensichtlich einige Deep Talks gegeben, auf welcher Grundlage man zusammenarbeiten kann. Marco Goecke hat es dann auch nochmal angesprochen und auch nochmal von dem Burnout gesprochen, wegen dem er dann so ausgerastet sei. Auch, dass er sich entschuldigt habe. Also so wurde das
Reue.
Ja, also auf jeden Fall wurde Reue gezeigt. Ob das alles Strategie ist oder wirklich so, das können wir natürlich von außen kaum beurteilen. Aber ja, so war heute sozusagen der Tenor, in dem die Entscheidung dargestellt wurde.
Wer entscheidet denn eigentlich so etwas?
Also aus der Pressekonferenz und dem anschließenden Gespräch, auch mit der Pressefrau, habe ich verstanden, dass es vor allen Dingen Gespräche mit dem Verwaltungsrat gegeben hätte, nicht die Tänzerinnen und Tänzer. Das wäre auch durchaus unüblich. Und dennoch, muss ich sagen, hatte ich heute schon den Impuls zu fragen, als mich die Nachricht erreichte, oh, was sagt denn das Ensemble dazu? Denn die sind ja diejenigen, die am Ende mit Marco Goecke am engsten zusammenarbeiten werden. Aber wie immer wurde da eben nicht nachgefragt.
Goecke, der folgt jetzt auf Adolphe Binder, ist vielleicht auch nochmal eine interessante Personalie, weil die ja am Tanztheater Wuppertal gekündigt wurde vor einigen Jahren. War da gar nicht davon die Rede, dass ihr Vertrag möglicherweise in Basel verlängert wird? Weil dort war sie ja jetzt nur 2 Jahre.
Genau, also es war ein 2-jähriger Vertrag. Es wurde auch immer so kommuniziert, dass es auch bei den 2 Jahren bleiben soll. Wobei Benedikt von Peter heute gesagt hat, wir haben durchaus überlegt, in diesen Monaten, wo wir jetzt die Entscheidung gefunden haben, ob Adolphe Binder und ihr Team bleiben soll. Und es sei dann eben anders gekommen mit dieser Entscheidung. Und da habe ich nochmal so auch kritische Überlegungen, denn die Kuratorin Adolphe Binder hat jetzt die Aufgabe gehabt, viele verschiedene Choreografen und Choreografinnen einzuladen, andere Ästhetiken, neue Handschriften zu holen nach 22 Jahren des Choreografen Richard Werlock. Und sie hat das sehr gut gemacht. Die erste Spielzeit geht jetzt zu Ende. Sie hatten 5 Premieren. Die letzten haben wir ja gerade besprochen vor einigen Wochen. Die Vorstellungen sind gut bis sehr gut verkauft. Sie mutet dem Basler Publikum auch einiges zu. Es wird schon ganz schön herausgefordert. Larry Bott gab es jetzt, Fabrice Masliat, das sind schon alles unbekannte Ästhetiken für dieses Haus dort. Und man merkt auch, dass dieses Ensemble wirklich auf eine tolle Art und Weise gerade zusammenwächst. Und da finde ich, ist es eigentlich total schade, dass diese Entwicklung jetzt abgebrochen wird. Also ich hätte das gerne mal 4, 5 Jahre beobachtet, um dann vielleicht zu sagen, jetzt gehen wir vielleicht einen neuen Weg. Mhm. Also das ist mein Punkt, dass ich sage, die Entwicklung hätte durchaus einen längeren Atem haben können.
Ja, was bedeutet diese Entscheidung für die Tanzwelt?
Ja, darüber habe ich heute auch noch mal nachgedacht, denn dieser Skandal um Marco Goecke war ja zu Recht ein ganz großes Thema, weil das größte No-Go, was man sich vorstellen kann, also das ist ja klar. Und er hat ja, jetzt muss ich sagen, entschuldigt meine Worte, mit der Hundescheiße wurde ja der Tanz in jeden Friseursalon quasi gespült. Ja, also alle Welt hat darüber geredet, das hat es bis in die New York Times geschafft. Das viel tiefere Problem, was wir haben, wird da aber gar nicht berührt. Denn diese Attacke, so widerwärtig wie sie war, das war ein einmaliger Vorfall. Und er hat ganz, ganz große Wellen geschlagen. Und dann hat sich das alles wieder beruhigt und jetzt ist Business as usual. Das eigentliche oder das andere große Problem, was die Ballettwelt aber hat, ist, dass es immer noch eine Menge Ballettdirektoren oder Menschen in Leitungsstrukturen gibt, die täglich und von der Öffentlichkeit unbeachtet missbräuchlich agieren, sei es, dass sie psychischen Druck ausüben, Bodyshaming betreiben oder eben diese starken hierarchischen Strukturen aufrechterhalten und. In Bezug auf die Ausbildungssysteme reden wir schon länger darüber. Innerhalb der Ensembles bleibt immer noch vieles unausgesprochen, von innen heraus, unbemerkt von außen und im schlimmsten Fall auch absolut in Kauf genommen, dass man sagt, das ist halt Teil der Ballettkunst. Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir damit nicht nur das Verhältnis auch von Kritik und Künstler noch mal tiefer beleuchten, sondern auch wirklich da reingehen, was bedeutet das, ich sage mal, eine gewaltfreie Ballettwelt irgendwie uns zu erarbeiten. Das sind die Themen, die müssen natürlich auf jeden Fall weitergehen.
Und diese Chance wurde somit also erstmal verpasst. Marco Goecke wird künstlerischer Leiter am Ballett Basel. Die Hundekot-Attacke gehört somit wohl der Geschichte an. Elisabeth Nehring, vielen Dank.
Gerne.
Es gibt Menschen, die halten das deutsche Grundgesetz für die genialste Verfassung überhaupt, vor 75 Jahren klug formuliert und gewichtet und auch heute immer noch bedingungslos gültig. Morgen am 23. Mai ist, wie gesagt, die große Jubiläumsfeier und morgen kommt auch eine Theaterperformance zur Wiederaufführung bzw. zu einem Screening am Gorki-Theater in Berlin, die am 3. Oktober 2018 am Brandenburger Tor aufgeführt wurde.
Wir, das deutsche Volk, haben uns in dem Bewusstsein unserer Verantwortung, dem Frieden der Welt zu dienen, dem Frieden, Kraft unserer verfassungsgebenden Gewalt, dieses Grundgesetz gegeben.
die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des Religiösen.
Grundgesetz, ein chorischer Stresstest, so heißt dieses Stück, auch schon mal am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gezeigt von Martha Gornitzka. Und als Dramaturg betreut hat das Aljoscha Bekrich. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ein hochpolitischer Anlass, dieses 75. Jubiläum. Steht denn dieser chorische Stresstest heute unter einem anderen Vorzeichen als, ich sag jetzt mal, vor 5 Jahren zur Uraufführung?
Ja, ich glaube schon, das ist eine ganz, also ist ja auch eine ganz andere Welt, aber man hört auch den Text ganz anders schon aus dem Ausschnitt, den wir jetzt gerade gehört haben. Wenn man den Frieden der Welt hört, das klingt natürlich jetzt ganz anders, wenn man darüber nachdenkt, welche Rolle Deutschland, auch die deutsche Politik in den letzten Jahren da übernommen hat mit allen Fragen und ja, Herausforderungen. Es ist natürlich was ganz anderes und auch diese Widerstandskraft und dass man sagt, jeder Deutsche hat das Recht, Widerstand zu leisten, wenn die freiheitliche Grundordnung in Gefahr ist. Das hätte man sich, glaube ich, vor 5 Jahren noch nicht so vorstellen können, wie nah diese Gefahr jetzt gewachsen ist. Und da war Martha Gornitzka schon sehr, sage ich mal, prophetisch. Die hatte ja die Erfahrung aus Polen mit der extremen Rechten, die die Verfassung und ja auch die Verfassungsrichter so stark bedroht haben und hat uns das auch immer schon gesagt. Aber so richtig kann man sich's ja eben dann doch immer nicht vorstellen.
Also es sind verschiedene Stresstests, denen dieses Grundgesetz unterzogen ist. Und jetzt würden Sie sagen, ist es nochmal ein anderer, nämlich der, wenn wir an den Frieden denken.
Ja, an den Frieden sozusagen, der in Europa und der Welt natürlich sehr fragil ist und auch immer die Interpretation dieses Textes. Also wir haben uns ja damals künstlerisch daran gewandt, diesen Text nochmal anders zu hören, anders zu repräsentieren. Deswegen sind es ja auch 50 sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die auf der Bühne stehen, einzelne Sätze sprechen, Wörter wiederholen, Wörter anders aussprechen. Und es ging damals um eine ja künstlerische Annäherung dieses Textes, damit man ihn nochmal ganz anders hört. Aber wenn ich das mir jetzt anhöre, klar, da sind auch diese 5 Jahre Distanz ganz deutlich da.
Ja, was passiert denn eigentlich in diesem Moment, wenn 50 Leute in einem Chor einen Text oder genau diesen Text skandieren, die einzelnen Artikel des Grundgesetzes? Was ist das? Wird es zu einem kollektiven Bekenntnis oder wird es vielleicht auch zu einem Appell?
Ja, ich glaube, man muss dazu erstmal die Frage stellen, was ist eigentlich das Kollektiv? Denn der Chor, den Martha Gornitzka baut, ist ja immer ein Chor der Individuen. Also es sind auch sichtbar unterschiedlich markierte Menschen auf der Bühne. Und die sprechen eben auch sehr individualisiert. Es gibt eigentlich nur ganz wenige Stellen, wo sie wirklich mal als großer Chor auftreten. Und natürlich ist da die ganze Zeit eigentlich die Frage auch, wer ist denn das deutsche Volk? Wer ist denn das Subjekt dieses Grundgesetzes? Für wen, also von wem ist es geschrieben? Für wen ist es geschrieben? Und wen betrifft es eigentlich, ne? Und was sind die Unterschiede zwischen Volk und Bevölkerung und ja, wer hat eben auch welche Rechte? Das ist ja auch in diesem Text sehr, sehr unterschiedlich beschrieben und das haben wir natürlich versucht, auch in der Darstellung und Präsentation herauszuarbeiten.
Da gab es doch bei der Arbeit bestimmt auch erhellende Momente. Also welche Passagen der Verfassung haben Sie vielleicht ja auch erst entdeckt für sich, verstanden oder für besonders gut bewertet, vielleicht auch für mangelhaft?
Ja, ich fange mal mit dem Mangelhaften an. Ich weiß noch, damals gab es eine große Diskussion wegen des Begriffs der Rasse, der ja in dem Text vorkommt. Und da gab es einige Menschen auf der Bühne, die gesagt haben, sie haben da ein Problem, sie wollen dieses Wort nicht aussprechen. Das gehört eigentlich nicht in den Text. Man könnte das vielleicht kurz das englische Wort Race ergänzen. Auch wenn der Artikel fortschrittlich ist und ja gegen Diskriminierung, ist es natürlich trotzdem ein Problem, dass er dieses Wort benutzt. Das wurde dann damals künstlerisch gelöst, dass dieses R und das Wort zu sehr in die Länge gezogen wird und quasi markiert wird als ein schwieriges Wort. Und das, muss ich zugeben, habe ich eigentlich dann erst in den Jahren danach, denn die Diskussion ging ja dann, glaube ich, erst 2, 3 Jahre später los, richtig verstanden, wie problematisch dieser Begriff eigentlich ist. Und das war zum Beispiel so ein erhellender Moment über die Schwierigkeit des Textes. Und naja, die Großartigkeit des Textes und auch die Begeisterung ist halt immer auch in den klaren Formulierungen. Ne? Also wenn es heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar oder politisch Verfolgte genießen Asyl, das sind so klare, wunderschöne, sicherlich auch utopische Ausdrücke, die sowohl sprachlich als auch, glaube ich, rechtlich natürlich eine ungeheure Kraft haben. Und das kriegt man schon sehr eindrücklich zu spüren, wenn das so 50 sehr, sehr unterschiedliche Menschen dann vor einem rufen.
Sie sind Aljoscha Bekrich, 1977 in der DDR geboren. Das heißt, Ihnen wurde das quasi nicht schon im ersten Schuljahr oder in späteren Schuljahren auf den Tisch gelegt. Haben Sie dazu ein anderes Verhältnis?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich war das aus der DDR-Perspektive heraus, war das etwas, was man so bewundert hat. Natürlich auch da gesehen hat, welche großen Freiräume da drin beschrieben wurden. Die gab es in der DDR-Verfassung auch. Sie waren ja quasi nicht real existent, aber der Text war ja jetzt ja auch nicht schlecht. Und natürlich war das für mich immer ein großes Thema, warum dieses Grundgesetz nicht verändert wurde. Also es gab ja in der DDR den Verfassungsentwurf vom Runden Tisch 1989-90 und warum dieser Text eigentlich nie in Betracht genommen wurde oder so zur Seite gerutscht war, war etwas, was mich immer schon beschäftigt hat, auch weil meine Familie, also meine Eltern sind Pastoren, da in diesem ganzen Prozess sehr involviert waren. Und das war auch damals bei der Aufführung, wir haben es ja am Brandenburger Tor aufgeführt, am Tag der Deutschen Einheit, natürlich ein viel, viel stärkeres Thema. Also da ging es qua des Ortes schon sehr, sehr stark auch nochmal um diese Frage, was ist das eigentlich für ein Text, für welche Seite Deutschlands oder welche Seite Deutschlands liest diesen Text eigentlich mit welchen Augen?
Und wie lautet die Antwort?
Ja, ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen aus Ostdeutschland Schwierigkeiten haben, da in der Begeisterung mitzukommen, weil sie natürlich, auch wenn man jetzt sagt 75 Jahre, das ist klar, dass sie dann nur ein kleiner Teil der Geschichte sind, nämlich erst in den letzten 35 Jahren. Und ich glaube, die vertane Chance, dass man damals nicht einen gemeinsamen neuen Text geschrieben hat, klar, die ist einfach weg. Ne? Das ist eine einmalige historische Gelegenheit, das kann man auch nicht mehr zurückdrehen. Aber ich denke, da hätte man sich damals vielleicht ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Liebe nehmen müssen.
Dann würden wir jetzt nicht das 75. Jubiläum feiern.
Das stimmt.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Gut, Dankeschön.
Aljoscha Bekrich, derzeit Leiter des Osten Kunstfestivals, das den Osten feiert als Landschaft der Veränderung, und von dort aus Bitterfeld-Wolfen senden wir Fazit live am 1. Juni. Filme der Woche hier bei Fazit. Unser Kritiker Jörg Taschmann hat zwei deutsche Neustarts ausgewählt. Einmal den Dokumentarfilm Mutterland. Es geht um die eigene Mutter der Filmemacherin, ohne dass sie wirklich auftaucht in diesem Film. Darüber sprechen wir gleich. Aber zunächst mal Mit einem Tiger schlafen. Das ist ein Biopic über die österreichische Malerin Maria Lasnik, die 1919 zur Welt kam und 2014 starb. 1980 die erste Professorin für Malerei im deutschsprachigen Raum war und von der man liest, dass der kreative Prozess bei ihr so ganz bewusst durch den Körper ging. Das Ganze gespielt von Birgit Minichmeier. Jörg Taschmann, was ist das Besondere an diesem Film?
Nun, es gibt ja, sage ich mal, zwei Sorten von Biopics, nämlich die, die Berühmtheiten darstellen und auch ein bisschen unkritisch dabei sind. Oder aber man versucht so nur spät entdeckte oder auch unbekannte oder verkrachte Künstler und Künstlerinnen mit so einem Biopic zu feiern. Und das wäre jetzt eher so diese zweite Kategorie. Ich finde aber, dass es ein sehr zerfasertes Biopic ist über Maria Lasnik, die ja zuerst mit ihren Bildern in den 60er Jahren erstmal nur verschreckt hat und später zur erfolgreichsten österreichischen Künstlerin wurde, deren Bilder dann auch Preise über 1 Million erzielten. Aber das hat eben eine Weile gedauert, bis sie dahin gekommen ist. Und nun besteht dieser Film eher so aus essayistischen Bruchstücken, springt wild zwischen den Zeiten hin und her und ist formal und inhaltlich ebenso sperrig eigentlich wie die Hauptfigur. Gelungen dagegen sind einige dokumentarische Einschübe, in denen man dann eher so ein Gefühl für die Kunst von Maria Lasnik bekommt, zum Beispiel, wenn sie mal selber so einen kleinen Animationsfilm aus ihren Zeichnungen macht.
An dieser Stelle kommt wohl jetzt der Ausschnitt.
Nein, der kommt eigentlich noch nicht.
Aber dann frage ich mal, warum dieser Film Mit einem Tiger schlafen heißt.
Das ist ein Gemälde, das sie selber gemalt hat. Das ist praktisch die Begattung von einem Tiger mit einer nackten Frau. Das sind ja immer mehr oder weniger Selbstporträts, die sie da gemacht hat. Und Birgit Minichmeier verkörpert hier nun diese Lasnik als meist eine übel gelaunte und leicht depressive Frau, die sich unverstanden fühlt. Und jetzt hören wir wirklich mal rein.
Das Porträt im Schnee, das wird nicht verkauft.
Du boykottierst dich selbst, wenn du mich diese Bilder jetzt nicht verkaufen lässt.
Dass du mir ja alles umhängst, dann ziehe ich die Ausstellung zurück.
Ja, das klingt sehr überzeugend. Birgit Minichmeier ist eine tolle Schauspielerin. Zuletzt hat sie die Hauptrolle in Josef Haders Andrea lässt sich scheiden gespielt. Was macht sie denn jetzt mit dieser Figur, mit dieser Maria Lasnik?
Wie gesagt, das ist nicht ein Biopic, wo man jetzt sagen könnte, dass da die Hauptheldin irgendwie gefeiert und verherrlicht wird. Insofern macht sie es auch dem Zuschauer ein bisschen schwierig, der irgendwie näher zu kommen. Dann kommt noch hinzu, dass sie so einen Kunstgriff gemacht haben, die altert nicht. Die spielt alle Generationen durch, was eher irritiert und nicht wirklich zielführend ist. Dadurch fehlt es einem schwer, sich wirklich mit dieser Figur anzunähern. Wie gesagt, Birgit Minichmayr spielt eigentlich eine nicht immer sympathische Figur, das dann aber wiederum sehr, sehr überzeugend.
Okay, ein nicht ganz begeisterter Filmkritiker Jörg Taschmann über Mit einem Tiger schlafen, der Film über die österreichische Künstlerin Maria Lasnik mit Birgit Minichmayr in der Hauptrolle. Miriam Pucitta ist die Regisseurin von Mutterland, eine italienischstämmige Filmemacherin, die als junge Frau nach Deutschland kam und die Lebensgeschichte ihrer Mutter erzählen will. Die Mutter kam als junge Frau und billige Arbeitskraft in die Schweiz und sie taucht, wie gesagt, Jörg Taschmann gar nicht wohl so richtig auf in dem Film. Warum eigentlich?
Sie will nicht gefilmt werden. Also damit fängt eigentlich der Film an. Diese Mutter Marcella möchte nicht gefilmt werden. Später stellt sich dann heraus, dass sie unter Depressionen leidet und eigentlich ihr Leben lang nicht gerne über gewisse Sachen geredet und es der Tochter eigentlich auch verbietet. Und nicht einmal wirklich im Kommentar zu Fotos oder Dokumenten abgeben möchte. Und daraufhin unternimmt nun die Regisseurin zusammen mit der eigenen Tochter Julia eine filmische Reise zurück an die Lebensstation der Mutter, trifft auf gleichaltrige, nun schon sehr betagte Frauen, die dann vor der Kamera sehr viel bereitwilliger Auskunft geben und aus ihrem Leben erzählen. Und dadurch kann sie nun wiederum das Leben der Mutter auch so ein bisschen rekonstruieren und entsteht so dann unter Umwegen doch noch ein sehr interessantes Porträt über Gastarbeiterinnen, das sehr viel über die Nachkriegszeit in Italien und der Schweiz, aber auch gerade über das Leben von Italienerinnen erzählt.
Also auch ein Film über Arbeitsmigration, könnte man sagen, ja?
Ja, und was ich dabei so spannend fand, ist, das spielt, also die Mutter stammt aus sehr armen Dörfern aus der Region Venetien. Und da gab es so richtig Schweizer Rekruteure, die da so in den 50er Jahren schon hingekommen sind und die Frauen richtig abgeworben haben für die Textilindustrie beispielsweise. Ein Kriterium war zum Beispiel, die Frauen mussten Jungfrauen sein, nicht, dass die irgendwie da schwanger schon in die Schweiz kamen. Und es stellt sich eben auch heraus, das waren alles junge Frauen, die eigentlich fast nie in der Schule waren, die schon im Alter von 8 Jahren arbeiten mussten, dann später eben da in die Schweiz gingen. Das aber dann teilweise als die schönste Zeit ihres Lebens betrachteten, weil sie noch ohne Familie und ohne Männer waren, zumindest in einer ersten Zeit. Weil eigentlich ging man als junge Frau dahin, um sich seine Ausstattung zu verdienen, die man ja in die Ehe einbringen sollte. Und dann später sind, wie die Mutter, eben Marcella, sind sie dann auch teilweise eben mit Kindern und mit Ehemännern zurückgekehrt in die Schweiz, um da eben weiterzuarbeiten. Aber ich fand diese Aspekte schon sehr, sehr interessant und so ist es der Regisseurin wirklich gelungen, mehr zu drehen als nur ein Porträt über ihre Mutter, sondern über so eine ganze Generation und was das damals so nach dem Krieg bedeutet hat. Und dass es natürlich auch schon damals eine Form von Rassismus gab, weil einen großen Kontakt zu den Schweizern gab es eigentlich nicht.
Mutterland, ein Dokumentarfilm von Miriam Pucitta, startet morgen in den Kinos. Genauso wie Mit einem Tiger schlafen über die Künstlerin Maria Lasnik. Beide vorgestellt von unserem Filmkritiker Jörg Taschmann. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Viktoria Eklau.
Dass Damien Hirst Kunstwerke als älter ausgegeben haben soll, das ist schon länger bekannt. Jetzt enthüllte die britische Zeitung The Guardian, dass der Künstler womöglich mindestens 1000 Bilder rückdatiert hat. Hirst produzierte insgesamt 10.000 Gemälde, die jeweils aus bunten, handgemalten Punkten bestehen, als Teil eines Projekts namens The Currency. Die Idee war, eine Form von Geld aus Kunst zu schaffen. Für je 2.000 Pfund wurden die Bilder entweder physisch verkauft oder digital als Non-Fungible Token. Neben der Unterschrift des Künstlers wurde die Jahreszahl 2016 eingraviert. Der Guardian beruft sich mit seiner Behauptung, ein Teil der Werke sei erst 2018 oder 2019 entstanden, auf 5 Quellen. Darunter seien auch Künstler, die an der Entstehung der Bilder mitgearbeitet hätten. Damien Hirst hatte zu früheren rückdatierten Skulpturen gesagt, bei dem Entstehungsdatum handle es sich um das Jahr, in dem ihm die Idee zu dem Werk gekommen sei. Schließlich mache er Konzeptkunst. Das erste Foto Deutschlands ist älter als gedacht. Das haben Forscher des Deutschen Museums in München herausgefunden. Demnach konnten sie das Bild mit dem Münchner Motiv auf 1837 datieren. Öffentlich gezeigt wurden die ersten Fotos in Deutschland erst 2 Jahre später, 1839. Im selben Jahr hatte auch der Franzose Louis Daguerre seine Erfindung in Paris vorgestellt. Das älteste deutsche Foto wird in der kommenden Woche in München das erste Mal im Original gezeigt. Erst dann wird die Öffentlichkeit erfahren, was genau auf dem Bild zu sehen ist und wer es gemacht hat. Das Bundeskabinett hat die Vorlage von Kulturstaatsministerin Claudia Roth für ein neues Filmfördergesetz gebilligt. Damit sind erste Schritte für die Reform auf den Weg gebracht. Ziel sei es, die Filmförderung einfacher und effizienter zu gestalten, sagte die Grünen-Politikerin. Nach Roths Vorlage soll die Filmförderungsanstalt zu einer zentralen Einrichtung ausgebaut werden. Förderprozesse sollen automatisiert werden. Auch Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion sollen mit der Reform vorangebracht werden. Dafür soll beispielsweise ein Diversitätsbeirat sorgen. Das bisherige Filmfördergesetz läuft Ende des Jahres aus. Anfang 2025 soll die Novelle in Kraft treten. Die Autorin Dana Vohwinkel erhält für ihren Debütroman Gewässer im Ziplock den Literaturpreis der deutschen Wirtschaft. Das teilte der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft in Berlin mit. Er vergibt den Preis für junge, herausragende Stimmen der Gegenwartsliteratur seit 1953. Die 28-jährige Dana Vohwinkel schaffe Zugänge zu Themen wie Identität, Heimat, Körperlichkeit und Erwachsenwerden, so die Jury. Gewässer in Ziplock zeichnet das Porträt einer jüdischen Familie zwischen Deutschland, den USA und Israel. Im Mittelpunkt steht die in Berlin aufwachsende Teenagerin Margarita. Der Literaturpreis der deutschen Wirtschaft ist mit 20.000 Euro dotiert.
Das waren die Kulturnachrichten von Viktoria Eglau. Vor circa 3 Wochen wurde in Frankfurt die Kinovorpremiere von Golda abgesagt, dem Film, in dem Helen Mirren Golda Meir spielt, die israelische Premierministerin, die das Land während des Yom Kippur-Krieges regierte. Das Problem war, dass von der zionistischen Organisation Rhein-Main David Schiller zum Gespräch eingeladen war, ehemaliger Soldat im Yom Kippur-Krieg, heute Waffenlobbyist und ehemaliger Chefredakteur des Waffenmagazins Visier. Und von arabischer Seite hingegen niemand. Die Absage war ein kleiner Skandal, könnte man schon sagen. Heute Abend wurde die Vorpremiere an einem anderen Ort, nämlich dem English Theater, nachgeholt. Die Schirmherrschaft über den Abend hat der Frankfurter Bürgermeister Mike Joseph übernommen. Ansonsten blieb alles beim Alten, auch bei dem Vortragenden David Schiller. Und der Gastgeber des Abends ist jetzt am Telefon, Daniel Nicolai, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter des English Theater. Hallo und guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Herr Nicolai, sind Sie mit dem Verlauf des Abends zufrieden?
Sehr. Obwohl vielleicht für Medien ein bisschen unspektakulär. Es gab keine großen Ausschreitungen oder ähnliches. Es war einfach eine Preview von einem Film mit einem großen Star, mit Helen Mirren. Und danach eben das Gespräch oder der Vortrag von David Schiller mit Rückfragen und so noch. Also ich komme gerade praktisch aus der Veranstaltung und die ist sehr ruhig verlaufen. Und darum ging es uns eigentlich auch.
Wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, dass diese Vorpremiere bei Ihnen stattfand?
Wir haben uns freiwillig gemeldet. Wir volunteered. Als das passierte, und wissen Sie, das geht ja jetzt gar nicht um die, es geht mir mehr darum, dass sowas zurückgezogen wurde in der Situation jetzt, dass man also schon vorher die Schere im Kopf hat und sagt, das können wir niemandem zumuten, das können wir jetzt nicht machen, das können wir nicht anschauen. Das finde ich ganz schlecht als gesellschaftliche Entwicklung. Das mit diesem Cancel Culture und wir können nicht miteinander reden, diese Überempfindlichkeit. Deshalb haben wir eigentlich ziemlich schnell gerufen, ja, dann macht's doch bei uns.
Ohne Wenn und Aber.
Naja, also wissen Sie, ich glaube, dass man einen Film über Golda Meir zeigen kann, mit so einer Schauspielerin und so, da hat wahrscheinlich überhaupt niemand ein Problem mit. Der Redner, den haben Sie ja als Waffenlobbyist und so vorgestellt, ja, das ist eigentlich, der hat Journalistik studiert, der hat seine Doktorarbeit, glaube ich, über den Libanon geschrieben. Natürlich ist der David Schiller sehr, also zum Beispiel sehr viel näher an Waffen und an Bezeichnungen von Waffen als ich. Und auch in seinem Vortrag hat er natürlich...
Aber er ist auch im Vorstand von ProLegal. Also er ist nicht nur Journalist.
Das wusste ich nicht. Was ist ProLegal?
Das ist eine Vereinigung, die sich für die Belange von privaten Waffenbesitzern in Deutschland einsetzt. Und gegen Verschärfungen von Waffenrecht sich einsetzt.
Na, dann haben wir jemanden auf der Bühne gehabt, der solche Ansichten vertritt, aber die hat er ja an dem Abend nicht vertreten. Der war eingeladen als Zeitzeuge, um zu erzählen, wie für ihn der Yom Kippur-Krieg in dieser Zeit, ich glaube, der war 21, war und hat es so kommentiert dazu. Wir haben dann schon auch gemerkt, dass der David Schiller wirklich sehr viel mit Waffen zu tun hat und da auch Berater ist. Der ist ja eine Art Sicherheitsberater, ich glaube auch mit früher in der Vergangenheit Polizei, Bundesregierung und so. Also der ist da näher dran. Aber ist das ein Grund, zu sagen, diese Preview kann nicht stattfinden? Ich finde, das ist einfach, das muss man ja abwägen zwischen Meinungsfreiheit und ob man da eine Person hat, die jetzt Öl ins Feuer gießt. Und das hat er auf keinen Fall gemacht. Übrigens ist es dann auch so, dass ein Veranstalter, wenn das passieren sollte, ja da auch einschreiten kann.
Und Sie finden das jetzt nicht so wichtig für eine, sag ich mal, gut ausgeglichen verlaufende Diskussion, dass man Pro und Contra, also dass man auf jeden Fall zwei Seiten als Positionen auf der Bühne vertreten hat?
Nämlich, das kann man auch machen. Das hat damit zu tun, welche Formate man hat. Aber das war ja ein Format, was schon stand. Die hatten den David Schiller eingeladen und das ist ganz unglücklich zurückgezogen worden. Also man hätte das natürlich, wissen Sie, wir präsentieren den Streitclub mit Michel Friedmann. Da ist das dann immer, dass man zwei Moderatoren und zwei unterschiedliche Gäste hat. Wir haben das jetzt nicht mehr umgebaut. Wir würden den Film natürlich auch normalerweise auf Englisch, also im Original zeigen. Wir haben den so gezeigt, wie der angekündigt war, auf Deutsch. Das ist ein herber Verlust natürlich. Aber wir wollten da nichts dran verändern.
Und es gab auch keine Begründung von Veranstalterseite, warum man da keine arabische Stimme hat zu Wort kommen lassen. Im Sinne eines fruchtbaren Dialogs.
Nee, das weiß ich gar nicht. Da gab es ja, glaube ich, keine Gespräche mehr zwischen dem Arthouse-Cinema und den Organisatoren. Es ist, glaube ich, für mich, wissen Sie, so eher eine Frage von auch, wie belastbar sind wir? Halten wir auch was aus, wo wir vielleicht nicht dieselbe Meinung haben? Können wir uns das nicht erstmal einfach anschauen? Und dahinter steht ja in Frankfurt nicht nur der Oberbürgermeister, sondern ganz viele, dass es eher so ein Skandal war. Oh, das kann man jetzt nicht mehr zeigen.
Und wer saß da denn im Publikum und wie hat das Publikum reagiert? Gab es da viele Nachfragen? Gab es auch kritische Nachfragen?
Nee, die Nachfragen waren eigentlich eher auf die Zeit, auf Sachen, die in dem Film sind, ob die jetzt Fiktion sind oder ob das echt so war, auch mit dem Einsatz von Atomwaffen. Solche Detailfragen waren da, aber es wurde auch gar keine solche starke Verbindung mit dem 7. Oktober oder der Situation jetzt gemacht. Was der Film natürlich wirklich wachruft, ist, dass man sieht, dass das alles nicht so ganz einfach ist, sondern dass der Konflikt sehr, sehr diffizil ist und dass Israel ja schon häufiger von seinen Nachbarn überfallen wurde, wie am Yom Kippur.
Und wie hat Ihnen der Film überhaupt gefallen?
Ich fand ihn schon gut und interessant. Also ich war überrascht, vor allem, ich glaube, der Film war für einen Oscar nominiert für Haare und Make-up. Also die Golda Meir, wissen Sie, ich bin 63 geboren und 73 war ich so 10 Jahre alt, habe das alles so ein bisschen in Schwarz-Weiß, irgendwie als kleiner Junge hat man gedacht, diese alte Dame und die Zigaretten, die andauernd präsent waren. Also ich kann mich an die und auch an den Moshe Dayan und so erinnern als Kind in der Reportage in Deutschland. Gut, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch, Herr Nicolai. Daniel Nicolai vom English Theatre in Frankfurt am Main über eine doch ja spezielle, vielleicht Vorpremiere des Films Golda. Am 30. Mai kommt er in die Kinos. Und vielen Dank für das Gespräch, Herr Nicolai. Schönen Abend noch.
Ihnen auch.
Verhärtete Fronten im Krieg zwischen Israel und der Hamas und verhärtet natürlich auch auf der Diskursebene gerade jetzt noch mal einen Zacken schärfer, da auf internationaler Ebene die Anerkennung eines Palästinenserstaats diskutiert wird und der Internationale Strafgerichtshof den Haftbefehl eben nicht nur gegen Hamas-Mitglieder, sondern auch gegen Israels Ministerpräsident Netanyahu beantragt hat. Man kann sich inmitten dieser polarisierten Debatte fragen, ob es überhaupt eine Möglichkeit von Frieden gibt. Aber in dieser Woche sitzen ein gutes Dutzend Israelis und PalästinenserInnen im Goethe-Institut in München zusammen und denken gemeinsam genau darüber nach. Was müsste passieren, wenn morgen Frieden wäre? Unser Kollege Tobi Krone hat den Friedensprozess der Organisation Minds of Peace 2 Tage lang begleitet.
Wie man ein Gespräch mit dem Feind über Frieden beginnt?
I'm asking you, why are you afraid of me?
Ich frage Sie, warum haben Sie Angst vor mir? Und Sie sagen, Sie werden mich töten. Und dann sage ich, eliminieren wir diese Idee des Tötens. Lassen Sie uns über Frieden nachdenken.
How we can be partners in peace.
Muhammad Dajani ist emeritierter Professor der Al-Quds-Universität Jerusalem und hier der Leiter der palästinensischen Delegation. Über Frieden nachzudenken, das ist leichter gesagt als getan. Wissen Sie, viele Israelis denken, das Einzige, was Palästinenser wollen, ist uns zu töten. Vom Fluss zum Meer ein palästinensisches Land, das heißt kein israelisches Land. Wir sind 8 Millionen Leute da. Wo sollen wir hin? Erklärt Nir Kaftori, pensionierter Software-Ingenieur. Ich bin auch sicher, dass die andere Seite denkt, wir wollen das Königreich Davids aus der biblischen Zeit wiederherstellen und dann gäbe es kein Palästina mehr für sie. Auf beiden Seiten sind echte Ängste. Die müssen wir überwinden. Das Mitglied der israelischen Delegation trägt eine Erkennungsmarke um den Hals, wie sie Soldaten im Krieg tragen. Mit der Aufschrift Bring Them Home. Eine Hommage an die 128 Geiseln der Hamas. Ein Thema, das immer wieder emotional in die Diskussion hereinbricht und die Sache nicht leichter macht. Geht das Sprechen über Frieden in diesen Zeiten? Die Antwort: vielleicht. Mit einem System, das die israelische NGO Minds of Peace und ihre palästinensische Partnerorganisation Wasatia schon seit Jahren mit Menschen aus der Zivilgesellschaft entwickelt haben. Ein 30 Israelis trifft 30 Palästinenser und ermittelt Punkte, auf die man sich einigen kann.
Unsere erste Aufgabe heute ist ein Startup Agreement. Die Frage war, was können wir morgen früh tun, also sobald der Krieg oder die Situation jetzt wirklich beendet ist.
Erläutert Shoshana Lee, Teil der israelischen Delegation. Leider dürfen wir die stundenlangen Diskussionen nicht aufzeichnen, denn alle hier sollen frei sprechen können. Und gerade unter den PalästinenserInnen wollen viele mit ihrer Stimme nicht an die Öffentlichkeit treten.
Generally for Palestinians, it's much more dangerous to take part.
Generell ist es sehr viel gefährlicher, als Palästinenser an diesen friedlichen Aktivitäten teilzunehmen. Es gibt hier einen Mann aus Gaza, der von der Hamas gefoltert wurde. Und natürlich kann er sich kein Interview leisten. Für uns Israelis ist es viel leichter, weil Israel noch eine Demokratie ist.
Because Israel is still a democracy.
Erklärt Ephraim Berkovic. Der israelische Software-Ingenieur lebt seit dem Herbst in der Tschechischen Republik. Er wolle die Regierung Netanyahu und den Krieg nicht mit seinen Steuern unterstützen. Dies sei schon seine 3. Friedenskonferenz, denn er glaube an den Frieden. Deshalb habe er sich wieder beworben, wenn er auch mit einigen Teilnehmern in der Runde nicht einer Meinung ist.
There are no people who are against liberalism, against human rights.
Es gibt jetzt niemanden, der gegen Liberalismus oder Menschenrechte wäre, sonst wäre ich nicht hier. Aber ich glaube, manche Leute stecken immer noch in dieser Endlosschleife von gegenseitigen Anklagen fest. Wie diese Diskussionen ablaufen? Oft zäh, manchmal emotional, aber auch produktiv. Der Konfliktforscher Sabir Handelmann hat schon unzählige Konferenzen organisiert und war diesmal überrascht. Bei den meisten Zusammenkünften, wenn wir über die Konfliktlösung sprechen, sprechen die Israelis über eine Zwei-Staaten-Lösung. Und die meisten Palästinenser sagen, wir wollen einen gemeinsamen Staat. Ihr seid eine Supermacht, wir wollen Teil davon sein. Heute war es andersherum. Die Palästinenser sagten, wir können nur mit einer Zwei-Staaten-Lösung diesen Konflikt lösen. Und ein Teil der Israelis wollte die Einstaatenlösung. Ich dachte schon, da müssen wir wohl 2 Lösungen verhandeln. Aber am Ende des Tages waren alle auf die Zwei-Staaten-Lösung eingeschwenkt. Das hatte ich nicht erwartet.
I didn't expect it.
Oft ist es auch ein Ringen um Worte. Soll Israel Gleichheit aller Bürger etablieren, garantieren oder zusichern? Man merkt in jedem Moment, hier geht es allen um etwas.
Es geht ja nicht um eine Simulation von Austausch, sondern es geht um realen Austausch. Mit dem einen Unterschied, dass die Menschen hier um den Tisch keine politische Macht haben und insofern das nicht sofort ausagieren können, was denn dann beschlossen werden wird. Aber die Verhandlungen selbst sind real.
Wolf Iro leitet die Kulturabteilung des Goethe-Instituts und kennt Sapir Handelmanns Friedensgespräche noch aus der Zeit, als er das Goethe-Institut in Tel Aviv leitete. Wie viel diese Konferenzen wirklich bewirken? Der israelische Teilnehmer Nir Kaftori glaubt, dass sich irgendwann der politische Wind drehen könnte. Und dann hätten sie schon gleich einmal Lösungsideen vorliegen. Unmöglich sei das nicht. Auch Deutschland und Frankreich seien schließlich mal Feinde gewesen.
Morgen ist der Abschlusstag bei den Friedensgesprächen mit Vertreterinnen der Zivilgesellschaften aus Palästina und Israel. Tobias Krone berichtete aus München. Und Hans von Trotha hat die Feuilletons von morgen Donnerstag, den 23. Mai, gelesen.
Deeskalation, das wäre doch was. In der Zeit macht Eva Menasse den Aufschlag mit einem Plädoyer für Großzügigkeit, Gelassenheit und Verzeihen. Das hat es allerdings in sich, bevor es versöhnlich wird. 5:45, die Rechten kommen, hebt sie an. Alle Orten im Kulturbetrieb wird mit gramgrauer Miene von sich wappnen gesprochen, davon sich einzustellen, vorzubereiten auf das, was da bald auf uns zukommen wird. Hier, so Eva Menasse, zwei unangenehme Nachrichten. Erstens, hier kommt nichts mehr auf uns zu, es ist schon da. Wer sich jetzt noch wappnen will, hat sich in Wahrheit längst arrangiert. Zweitens, hier geht es nicht um die AfD und den unerklärlichen Irrationalismus von vermeintlich mehrheitlich ostdeutschen Dummwählern. Vielmehr ist es das katastrophale Werk von uns allen, besonders den gut ausgebildeten, ausdrucks- und meinungsstarken Eliten. Alle haben mitgewirkt, wie so oft in der Geschichte, durch Ignoranz und Unterlassung, aber vor allem durch den diskursiven Furor, dem wir uns hingegeben haben, weil Eifern ja so schön ist, weil es nichts kostet, außer den Verstand. Und weiter. Das Denken in verfeindeten Lagern und der daraus folgende repressive Rechtsruck sind keine Naturkatastrophe, sondern so menschengemacht wie die Fehler in der Migrations- und Corona-Politik, wie Klimawandel und Holocaust. Es ist höchste Zeit, kommt am Ende Erlösung in Form einer verordneten Entspannung, alles komplett anders zu denken. Die Emotionen runterzufahren, genauso wie die Sicherheit im Aburteilen anderer. Weg von einer Horde johlender Plagiatsjäger und pharisäerhaft schriller Warner hin zu einer erwachsenen Gesellschaft, die Nachsicht für die Übertreibungen der Jugend hat, weil sie selber einmal jung war. Statt sich in den Unterparagraphen von Verbotsklauseln zu verlieren, wäre das Gebot der Stunde Großzügigkeit, Großmut, Gelassenheit. In der FAZ macht Melanie Mühl so etwas wie eine sehr alltagspragmatische Probe aufs Exempel. Sie hat Neues vom Paradox des Seitensprungs. Die regelmäßigen Umfragen zur Popularität des Seitensprungs stellen der exklusiven Liebe demnach ein ernüchterndes Zeugnis aus. Wobei der Anteil der Frauen steigt, was häufig mit den Worten kommentiert wird, die Frauen holen auf. Als handle es sich um eine frohe Botschaft. Und vielleicht resoniert Melanie Mühl vor der FAZ-Leserschaft, trifft es ja sogar zu. Nach allerlei Zitaten aus der Wissenschaft folgen bedächtig verständige Töne. Großzügigkeit, Großmut, Gelassenheit. Nicht jede Liebesbeziehung, in der es zu Untreue kommt, ist automatisch eine schlechte Beziehung. Die Idee, man selbst könne über Jahrzehnte die Erwartungen und Bedürfnisse seines Partners erfüllen, ist naiv und eine Überhöhung der eigenen Person. Menschen verändern sich, ihre Bedürfnisse verändern sich. Wer will eine exklusive Liebe erzwingen, obwohl sich der Partner nach einem Abenteuer, nach einer anderen Form von Nähe sehnt? Jens Hinrichsen hat im Tagesspiegel die Ausstellung dazu. Unter der Überschrift »Wie oft, wie lang und wer mit wem« kommentiert er eine Schau des Jüdischen Museums Berlin. Titel »Sex – jüdische Positionen«. Zitiert wird unter anderem die Beziehungstherapeutin Tali Rosenbaum, die dem Judentum eine relativ entspannte Haltung zum Thema Sex attestiert. Es werde nicht das Gefühl vermittelt, dass Sex an sich falsch oder schlecht oder böse ist. Sex ist eine Kraft. Und bei den damit verbundenen jüdischen Werten geht es eher um Reglementierung und um Heiligkeit. Entspannt beim Sex, das hilft bestimmt bei mehr Gelassenheit. Das Fazit sei Eva Menasse überlassen. Wir müssen uns, schreibt sie in der Zeit, die ganze falsche Moral abschminken und die viel zu großen Begriffe, die wir täglich und bedenkenlos auf viel zu viele anwenden. Rassist, weißer Mann, Russlandversteher, Corona-Leugner, Postkolonialist, Israel-Hasser. Uns fragen, ob wir dieses Land wirklich so haben wollen. So rigide und unerbittlich, so herrisch und hart. Ob wir nicht lieber einen kräftigen Schluck aus der Pulle Pragmatismus nehmen, wodurch sich die wahren Feinde der Gesellschaft womöglich viel leichter identifizieren ließen. Viel zu tun, aber möglich, oder?
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Truter und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.